Guten Morgen. Ich habe noch gar nicht jeden begrüßt. Es sind noch so viele dazugekommen, wie schön. Super. Das freut mich. Vielleicht ein Wort noch zur, wir haben nächstes Wochenende Gemeindefreizeit. Da wird hier kein Gottesdienst stattfinden. Aber ich bitte die, die mitfahren wollen, sich verbindlich noch in die Liste einzutragen, damit ich das dann auch weitergeben kann, mit wie vielen Leuten wir da kommen. Ja, das wäre sehr schön. Gut. Jetzt zur Predigt. Hat die Bibel mir noch was zu sagen? Das ist die Überschrift. Wisst ihr, wie viele WhatsApp-Nachrichten am Tag in Deutschland verschickt werden? 65 Milliarden. 65 Milliarden WhatsApp-Nachrichten. Wie viel hast du heute Morgen schon gekriegt? Ich auch eine, ja. Ist noch relativ. Siehst du, ja, Elke hat schon mehr gekriegt. 65 Milliarden WhatsApp-Nachrichten. Dazu kommen noch die Facebook, Instagram, Twitter. Ich zähle jetzt nicht alle auf. E-Mail, SMS, ja. Wir müssen uns ja auch informieren, wir gucken Tagesschau oder heute oder wie auch immer, Radionachrichten, diverse Nachrichtenportale als App im Smartphone, überall zwischendurch dann immer noch Werbung, ne? Die bietet sich immer wieder an und überschwemmt uns. Und dann am Sonntag noch eine Predigt. Wie kann man das alles aufnehmen und verarbeiten und wirklich verstehen? Ich mute euch heute Morgen was zu, das weiß ich. Und ihr sollt nicht nur Informationen heute Morgen kriegen, sondern es soll eigentlich euer Herz berühren. Darum geht es eigentlich. Darum habe ich das überhaupt erzählt. Wir werden mit immer mehr Informationen konfrontiert. Immer mehr Informationen kommen auf uns zu, ständig und überall. Diese Zeitung habe ich noch vergessen. Ja, es gibt so viele Möglichkeiten bzw. auch Gelegenheiten, wo wir Informationen aufnehmen können. Und die müssen wir auch irgendwo alle verarbeiten. Weißt du noch, was du alles heute Morgen gekriegt hast und letzte Woche gekriegt hast? Weißt du das alles noch an Nachrichten, an Informationen? Weißt du noch, was letzte Woche für eine Predigt war? War nicht von mir, deswegen weiß ich das nicht. Wir müssen überlegen, was das mit uns macht. Was diese Informationen in uns auslösen. Und je mehr das wird, desto weniger sind wir in der Lage, wirklich zu sortieren, wenn diese Fülle auf uns zukommt. Wir nehmen die gar nicht mehr richtig wahr. Wir schätzen manche Informationen, die wertvoll sind, schätzen wir gar nicht mehr als wertvoll ein, weil es viel zu viel ist, weil wir es gar nicht verstehen können. Und dann tun wir sie einfach an die Seite. Selbst Dinge, wo wir uns eigentlich drum kümmern müssen. Also der Wert und die Qualität einer Nachricht nimmt mit ihrer Menge einfach ab. Es überfordert uns. Und der Punkt ist, dass wir eigentlich aussortieren müssten. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen. Wir müssen aussortieren. Wir müssen überlegen, was lassen wir eigentlich alles an uns ran. Und da ist es, sag ich mal, manchmal klug, tatsächlich manche Quellen auszustellen und manche Quellen tatsächlich sein zu lassen. Wir müssen lernen, mit den vielen Nachrichten umzugehen. Auf was kann ich verzichten? Auf was will ich verzichten? Informationen sind ja an sich nichts Schlechtes. Aber auf was kann ich und will ich verzichten? Weil die Informationen machen was mit mir. Ich kriege ständig Botschaften und etwas läuft über mich hinüber. Wer sich diese Mühe macht und sagt so, ich gucke mal, was ich mir alles zumute, der erspart sich auf Dauer viel Stress. Wenn er Entscheidungen trifft und sagt so, ich verzichte jetzt komplett auf, frag mich, SMS, WhatsApp, Nachrichten, wie auch immer. Für mich stellt sich bei diesem bei dieser ganzen Thematik auch die Frage, welchen Stellenwert hat das Wort Gottes bei diesen ganzen vielen Informationen noch? Welchen Stellenwert hat es für mich? Wir stehen vor der Qual der Wahl. So, und als Christ würdest du sicherlich sagen, das Wort Gottes steht für mich an erster Stelle. Und ich glaube dir das ohne weiteres. Für mich auch. Aber die Frage ist, wie sieht das in der Praxis aus? Wo bekomme ich das Wort Gottes überhaupt noch unter? Wie viel beschäftige ich mich eigentlich wirklich mit dem Wort Gottes und welchen Einfluss hat es dann noch auf mich? Wie viel Zeit finden wir, uns angemessen damit zu beschäftigen, dass es wirklich den ersten Platz in unserem Leben hat? Die Bibel gehört nicht zu den Quellen, die sich von selber meldet. Die piept, wenn sie uns etwas mitteilen will oder klingelt. Fast alle anderen Nachrichtenquellen, die piepen oder klingeln oder machen irgendwelche Melodien oder sonst irgendwas, damit wir daran erinnert werden und wir sind aufmerksam. Wir gucken nach. Die Bibel macht es nicht. Es bedarf einer Entscheidung, einer ganz bewussten Entscheidung, die Bibel in die Hand zu nehmen und zu lesen. Und es bedarf auch Disziplin. Das ist ein Wort, was wir nicht so gerne hören, ne? Als junger Christ habe ich mal gelernt, dass es gut ist, stille Zeit zu halten. Stille Zeit, da wurde dann viel drüber geredet hin und her. Was ist eigentlich stille Zeit? Stille Zeit meint, und das war damals die Lehre, sage ich mal, stille Zeit meint, morgens, am besten sogar vorm Frühstück, sich Zeit zu nehmen für Gott, mit ihm zu reden und auch die Bibel zu nehmen und zu lesen. Guter Ansatz. Dann kam aber auch die andere Seite, die dann sagte von wegen, wenn du morgens vorm Frühstück, so müde wie du bist, dann die Bibel nimmst und dabei einschläfst, dann hat das auch keinen Sinn. Ist doch viel besser, nimm dir einen Tag, also eine Zeit am Tag, wo du wach bist, wo du auch verstehst, was du liest und liest das, was wirklich auch zu dir spricht. Einfach nur zu lesen, macht doch auch keinen Sinn. Ich habe beides ausprobiert, mit viel Disziplin, morgens vom Frühstück gelesen und auch die zweite Version habe ich ausprobiert und ich habe gute und sehr dürre Erfahrungen gemacht mit beiden Dingen. Und ich habe festgestellt, es ist gut, sich ein eigenes System zu finden, um das zu machen. Ich muss nicht irgendetwas anderes übernehmen von irgendjemandem anders, sondern ich muss meinen Weg finden, wie das gut ist. Ich habe festgestellt, dass es Zeiten gibt, wo Gott zu mir spricht dabei, wo er mir etwas mitteilt, ganz persönlich mitteilt. Ich habe gemerkt, manchmal, da springt das Wort, was ich gelesen habe, springt mich an und spricht zu mir und macht mir gerade etwas deutlich. Aber dann habe ich auch Zeiten gehabt, wo ich gedacht habe, ja, das habe ich schon ein paar Mal gelesen, das kenne ich schon, das sagt mir jetzt im Moment nicht so viel. Habe ich beides erlebt. Und trotzdem habe ich festgestellt, wenn ich dranbleibe, wenn ich täglich die Bibel lese, egal ob ich da jetzt in dem Moment was spüre oder merke oder nicht, es hat einen guten Einfluss auf mich. Es stärkt meinen Glauben. Diese Information, die ich dort aufnehme, hat einen Einfluss auf mich. Das bleibt nicht unbeantwortet in mir. Die Botschaft, mit der ich mich beschäftige, die fange ich auch an zu glauben. Und wenn ich mich nur mit den Nachrichten aus dieser ganzen Welt beschäftige, dann nimmt mein Glaube an Gott ab, weil da kriege ich ganz wenig von. In den ganzen Twitter und Nachrichten und Tagesschau, wie viel ist da von Gott die Rede? Wirklich glaubensmäßig. Aber wenn ich mich damit beschäftige, dann wird mein Glaube gestärkt. Das habe ich immer wieder gemerkt. Aber ich habe auch gemerkt, dass das in Konkurrenz zu den anderen Nachrichten steht. Dass da eine Versuchung ist, ich will doch was wissen. Ich will doch auch wissen, was in der Welt vorgeht. Und das steht in Konkurrenz. Einerseits weiß ich, das Wort Gottes ist gut und ich soll es lesen und ich brauche es. Es ist für mich Quelle des Lebens. Und andererseits, ja, es geht auch was in der Welt vor und da gibt es auch wichtige Nachrichten. Und oftmals ist die Versuchung da, wenn ich dann gerade in der Bibel lese, ach, guck doch nochmal oder guck doch nochmal, was da sonst noch. Ich will doch wissen, wie lange Trump noch an der Regierung bleibt, wann er endlich abtritt. Ich weiß nicht, wem das auch so geht, aber mir geht das so. Ich lese jede Geschichte und was, wie das da vorangeht. Das ist für spannend und ich frage mich, wie lange das noch geht. Es interessiert mich auch, wie geht es zum Beispiel mit der E-Mobilität weiter. Ja? Was sind da für technische Entwicklungen? Wie ist die Forschung da? Geht das voran? Ich will wissen, wie der VfL gespielt hat. Ja, du willst nur wissen, wie Bayern gespielt hat. Schalke, keine Ahnung, ja, Schalke hat ja gestern auch gespielt. Ja, das sind nur drei Beispiele. Es gibt so viel Interessantes. Und das steht in Konkurrenz. Und ich merke, dass ich mich disziplinieren muss. Dass ich sagen muss, hier, hör mal, das Wort Gottes kommt zuerst. Erst das Wort Gottes. Das ist mir wichtiger. Und ich muss jeden Morgen die Entscheidung neu treffen oder wann auch immer ich die Bibel lese. Ich muss die Entscheidung treffen. Was ist zuerst dran? Was ist mir das Wichtigste? So, und dann entscheide ich mich dafür, das zu lesen. Und dann ist bei meiner Bibellese die Geschlechtsregister dran. Oh. Und die Versuchung wird umso größer, mal zu gucken, was läuft. Geschlechtsregister sind sind Listen von Namen, die ich zum Teil gar nicht aussprechen kann, weil sie hebräisch sind, die ich fast alle nicht kenne. Und die sind einfach aufgelistet, weil sie irgendwo dran beteiligt waren. Langweilig. Aber wisst ihr, nur mal so als Info. Ich habe die oft schon gelesen, tatsächlich auch gelesen. Manchmal überfliege ich sie nur. Aber dann hat der Herr mal mit mir drüber gesprochen. Warum steht das da eigentlich drin? Und er sagt, jeder Einzelne von denen ist mir wichtig. Und er ist mir so wichtig, dass ich es auch veranlasst habe, dass er in der Bibel steht. So wichtig ist mir jeder Einzelne. Und dann kam noch ein weiterer Gedanke. Wenn dein Name in der Zeitung steht oder deine Liste ist, wo irgendwas stattgefunden hat und du warst dabei, suchst du dann nicht die ganze Liste durch, ob dein Name da auch mit drin steht und dich freust dich, Mensch, guck mal, ich war mit dabei und zeigst es jedem. Ja, versteht ihr, wenn du das mal aus der Sicht siehst, wenn du die Leute kennst, die da drin stehen, dann ist das wertvoll für sie, ehrend. Und deswegen hat Gott diese ganzen Namen da reingeschrieben. Nicht um uns zu langweilen. Er hat einen Grund dabei gehabt. Das ist nur mal so nebenbei. Für mich ist die Frage tatsächlich, und das hilft mir, rein nur aus Pflichtbewusstsein die Bibel zu lesen, das reicht mir als Motivation nicht aus. Dann wird die Versuchung umso stärker, mich doch mit anderen Nachrichten zu beschäftigen. Also warum soll ich eigentlich die Bibel lesen? Was motiviert mich dazu? Was bringt mich dazu? Es gibt in der Bibel ein leidenschaftliches Plädoyer dafür, die Bibel zu lesen. Und das gucken wir uns jetzt an. 2. Timotheus 3, 14 bis 17. Da schreibt Paulus, also ein wirklich berühmter und ein großer Bibellehrer, an seinen Ziehsohn, an den er ausgebildet hat, den er zum Pastor ausgebildet hat. Und er schreibt ihn in einem Brief Folgendes. Du aber bleib bei dem, was du gelernt hast und wovon du völlig überzeugt bist. Du weißt ja, wer deine Lehrer waren und bist von frühester Kindheit an mit den Heiligen Schriften vertraut. Das meint die Bibel. Auch wenn er sich dabei überwiegend auf das Alte Testament bezieht, das Neue gab es in dieser Form, wie wir sie heute haben, noch nicht. Aber das ist das, was hier gemeint ist, die Schrift. So, du bist von frühester Kindheit an mit den Heiligen Schriften vertraut, die dir die Weisheit vermitteln können, die zur Rettung nötig sind. Zur Rettung durch den Glauben an Jesus Christus. Die ganze Schrift ist von Gottes Geist gegeben und von ihm erfüllt. Ihr Nutzen ist entsprechend. Sie lehrt uns, die Wahrheit zu erkennen, überführt uns von Sünde, bringt uns auf den richtigen Weg und erzieht uns zu einem Leben, wie es Gott gefällt. Mit der Schrift ist der Mensch, der Gott gehört und ihm dient, allen seinen Aufgaben gewachsen und zu jedem guten Werk gerüstet. Ist dem irgendwas hinzuzufügen? Reicht das als Motivation aus? Also wenn ich Gott folgen will, wenn ich ihm dienen will, wenn ich Christ sein will, dann ist das Fundament für mein Leben. Und ich finde alles da drin, was ich brauche. Das heißt, beschäftige dich damit. Setz dich damit auseinander. Lies es immer wieder. Ob du in dem Moment verstehst, was es mit dir macht oder nicht, ist nicht das. Du findest Gott da drin. Gott erfüllt diese Schrift. Erfüllt nicht nur in dem Sinne, er macht das, was da drin steht, sondern sie ist erfüllt mit seiner Gegenwart. Ich begegne Gott in der Schrift. Er redet zu mir. Er unterhält sich mit mir darin. Das ist der Grund, warum ich Bibel lese. Und auch wenn ich nicht alles verstehe, es hat einen guten Einfluss auf mich. Ich erkenne die Wahrheit in der Vielfalt an Informationen, die auf mich einstürmen, kann ich sortieren, wenn ich das Wort Gottes habe. Ich kann sortieren und sagen, das ist die Wahrheit und das ist nicht die Wahrheit. Das Wort Gottes ist weit mehr als nur Information. Es stehen nicht nur Fakten drin. Es ist so viel mehr. Es führt dich zur Erkenntnis. Es lässt dich reifen. Es verändert dich zum Positiven. Und du bist in der Lage, all das, wozu du berufen bist, zu tun. Wenn ich das habe, wenn ich das zu mir nehme. Hier steht etwas davon, dass die Bibel von Gott eingegeben worden ist. Inspiriert, eingehaucht, wie auch immer man das übersetzen will. Das heißt nicht, Gott hat die Bibel geschrieben, aber er hat sie Menschen gegeben und inspiriert. Gott hat sie dazu aufgefordert und hat dafür gesorgt, dass das drinsteht, was drinstehen soll. In einer Pastorenausbildung habe ich dann gelernt, wie das Neue Testament zusammengestellt worden ist. Und da war ich dann schon erstmal überrascht. Und wenn du das hörst, es gab eine Vielzahl von Schriften und Briefen in der Zeit nach Christus. Viele haben sich aufgemacht und haben da was drüber aufgeschrieben. Das war nicht so, wie wir das heute kennen. Wir schlagen das Neue Testament auf und das ist in allen Bibeln gleich. Sondern es gab ungeheuer viel. Es gab nicht das Neue Testament, so wie wir das heute kennen. Das ist erst 400 nach Christus zusammengestellt worden. Ungefähr um diese Zeit. Das hat eine Zeit gedauert. Da hat sich jemand aufgemacht und gesagt, so diese 27 Bücher halte ich für Gott inspiriert, Gott eingehaucht und die sollen autorisiert sein, die sollen als Wort Gottes gelten. Und einige Jahre später, 419 nach Christus kurz vor 397, glaube ich, gab es zwei Konzile, die das bestätigt haben, diese Liste bestätigt haben. So, wonach hat man sich denn gerichtet? Wer hat denn gesagt, das ist inspiriert? Was von diesen vielen Schriften, die da zur Auswahl standen, galt denn nun von Gott eingegeben? Und da gab es Kriterien. Und ich will euch mal ein Kriterium davon vorlesen. Es gab mehrere, aber ein Kriterium, das hat mich berührt, weil es genau eigentlich das ausdrückt, was die Bibel mit uns macht. Nämlich, eine inspirierte Schrift war in der Lage, menschliche Gedanken zu verwandeln. Wo immer sie gelesen und verkündigt wurde, dehnte sich die Kirche aus, breitete sich das Evangelium weiter aus und führte zu einer moralischen Säuberung der Gesellschaft. Das ist das, was die Bibel macht, wenn sie gelesen wird. Mit Menschen. Immer noch, heute noch. Und das war der Maßstab, nachdem sie die Bibel ausgewählt, beziehungsweise das Neue Testament ausgesucht haben und zusammengestellt haben. Und diese Wirkung ist auch heute noch da. Sie führt dazu, dass wir ein gottgefälliges Leben führen. Wenn wir sie lesen. Wenn wir sie nicht lesen, nur im Bücherschrank, entfaltet sie ihre Wirkung nicht. Sie entfaltet ihre Wirkung nur, wenn ich die Botschaft auch in mir aufnehme, sie lese und auch umsetze. Nicht nur die Hörer, sondern auch die Täter des Wortes. Und eins noch, diesen Schatz, das, was Gott uns damit geschenkt hat, ist ein so riesengroßer Schatz. Und wir haben diesen Schatz in Händen. Und er kostet so wenig heute. Wie viel Mühe geben sich Menschen in der Welt? Denk mal an China. Da hat nicht jeder eine Bibel, jeder Christ. Und die schreiben die mühsam per Hand ab. Hast du schon mal die Bibel abgeschrieben? Ganz? Brauchen wir gar nicht. Wir gehen in den nächsten Laden hier bei SCM-Shop, da hast du eine Auswahl von 30, 40 Bibeln, verschiedene Übersetzungen, alles, was du möchtest. Wir brauchen sie nicht ab und sie kosten nicht so viel. Es ist solch ein Schatz, den wir zur Verfügung haben und den sollen wir heben. Wir werden die Bibel nicht mit dem Verstand erfassen können alleine. Deswegen sage ich, es sind nicht nur Informationen. Informationen kannst du mit deinem Verstand verarbeiten und erfassen. Aber die Bibel ist weit mehr. Wir brauchen unser Herz dazu. Wir müssen mit offenem Herzen und natürlich auch mit unserem Verstand lesen. Aber dann wird sie wirklich das für uns, was sie ausmacht. Quelle des Lebens. Die Bibel ist Quelle des Lebens. Die Bilder, die vorhin gesagt wurden, von wegen dem Baum und der grünen Blätter. Es steht in der Bibel, ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der bringt zu jeder Zeit seine Frucht. Der gedeiht und blüht. Und was ist das Wasser, was ist die Quelle, aus der wir trinken? Und das ist die Frage, was ist die Quelle? Ich habe euch vorhin gesagt, wir werden mit Nachrichten überschüttet, mit Informationen. Aus welcher Quelle trinkst du am meisten? Und das beeinflusst dich am meisten. Je mehr wir da aus der Quelle des Lebens trinken, desto mehr Leben haben wir in uns. Und je mehr wir aus anderen Quellen trinken, ich sage nicht, das ist schlecht. Manche Informationen sind interessant und gut, nichts dagegen. Aber ich muss manches, was giftig, was schädlich für mich ist, abdrehen. Die Quelle des Lebens sollte ich niemals abdrehen, die sollte ich aufdrehen. Was hat mir die Bibel heute noch zu sagen? Manch einer sagt ja, die Bibel ist ein historisches Buch, was Fakten über das Christentum beinhaltet. Eine Menge Lebensweisheiten und Sprüche kann man da drin finden. Und so wird sie auch häufig genutzt. Ich sage, das reicht nicht. Ich kann so an die Bibel rangehen, aber dann wird sie mir nicht den Nutzen bringen. Dann wird sie nicht zur Quelle des Lebens für mich, sondern für mich ist das viel, viel mehr. Ich begegne Gott da drin. Manche sagen, es ist überholt, es ist längst nicht mehr zeitgemäß. Die Bibel ist über 2000 Jahre alt und das Alte Testament noch viel älter. Was hat sie mir heute noch zu sagen? Ist sie heute, für heute überhaupt relevant? Hat sie Antworten für mich, für die Fragen meines Lebens? Und ich sage dir, auf jeden Fall. Auf jeden Fall findest du für deine Situation heute noch eine Antwort. Auf jede. Aber ich sage dir auch, es ist kein Nachschlagewerk. Es ist kein Lexikon. Es ist kein Google, wo du mal eben eine Frage eingibst und 1000 Antworten kommen sofort. Und manchmal sehr einfache Antworten. Nein, das ist die Bibel nicht. Du schlägst nicht auf und hast sofort eine Antwort. Du hast auch nicht auf jede Frage gleich eine richtige Antwort. Oder eine einfache Antwort, sage ich mal. Ich nehme mal ein Beispiel. Wenn jemand krank ist, schwer krank ist, dann erlebe ich das häufig, dass er sich fragt, warum betrifft das gerade mich? Warum bin ich so krank? Wenn ich mir diese Frage überlege oder beziehungsweise auf diese Frage antworten soll, gibt es da eine einfache Antwort drauf? Was würdest du jemandem sagen, der dir diese Frage stellt? Warum bin gerade ich krank? Ich habe jetzt gerade gehört, mein Schwager hat Blasenkrebs. Ich habe mit ihm noch nicht drüber gesprochen, aber da kommt doch die Frage, warum ich? Warum geht es mir so? Hast du eine Antwort darauf? Mir fällt es schwer, da eine einfache Antwort darauf zu geben. Was hat die Bibel denn für eine Antwort darauf? Steht da einfach drin, du bist deswegen krank? Wäre einfach. Ich sage dir mal was in der Bibel zu finden ist dazu. Zum Beispiel lesen wir in der Bibel, dass Jesus gestorben ist und alle Krankheit für uns am Kreuz getragen hat, damit wir gesund werden. Beantwortet das die Frage des Kranken? Nee, nicht direkt. Aber sie fordert ihn heraus, darüber nachzudenken und seine Gedanken auch in eine andere Richtung zu lenken. Dass er nicht nur über seine Krankheit und warum betrifft mich das eigentlich darüber nachdenkt, sondern was mache ich damit? Gibt es auch einen Weg, damit umzugehen? Gibt es auch einen Weg, das loszuwerden? Und wenn ich das lese, Jesus ist für meine Krankheit gestorben, damit ich gesund werde, dann gibt das doch Hoffnung. Und diese Frage, warum bin ich krank, macht keine Hoffnung, selbst wenn du die Antwort kriegst. Aber die Krankheit loszuwerden oder vielleicht sogar darüber hinaus, wo bleibe ich eigentlich, selbst wenn ich sterbe, das macht Hoffnung. Das finde ich in der Bibel. Das ist eine Antwort, eine Möglichkeit. Es gibt noch viel mehr. Und ich will mal auf eins eingehen. Es gibt ein ganzes Buch darüber, wie kann ich mit Krankheit umgehen. Ein ganzes Buch steht darüber in der Bibel. Das Buch Hiob. Und ich sage dir, das Buch Hiob ist kein leichtes Buch. Das ist nicht mal eben so eine Fülle von Antworten. Was finden wir im Buch Hiob? Wir finden einen reichen Mann, dem es richtig gut geht und der krank wird. Fromm ist er auch noch, genau. Gott ist fürchtig und er wird krank. Und zwar richtig schlimm krank. Und dann kommen drei Freunde zu ihm und sagen ihm, warum er krank geworden ist. Und machen ihm Vorwürfe. Die haben einfache Antworten. Ganz einfache Antworten. Du bist in Sünde gefallen. Keiner, der fromm ist und wirklich gottesfürchtig ist, wird so krank wie du. Also kehr um. Bitte Gott um Vergebung, dann wirst du wieder gesund. Ganz einfache Antworten. Ich finde das toll, dass das in diesem Buch mal thematisiert wird. Und dann spielt ja Gott auch bei diesem Buch eine Rolle. Wir lesen ja in diese Vorgeschichte, warum ist er eigentlich krank? Da gibt es einen Blick in die geistige Welt, die wir so normalerweise nicht sehen. Da gibt es diesen Blick, dass Satan zu Gott kommt und ihn herausfordert und sagt, guck dir mal den Hiob an. Der ist doch nur so fromm, weil du ihn so gesegnet hast, weil es dem so gut geht. Und Gott lässt sich auf diesen Handel ein und sagt, nimm ihm das weg. Du darfst das, aber du darfst ihn nicht antasten, du darfst ihn nicht umbringen, aber du darfst ihm all diesen Segen wegnehmen. Und genau das macht so. Welche Rolle spielt Gott dabei? Das ist für uns erstmal verstörend. Wie geht Gott mit uns Menschen um? Was mutet er uns zu? Das ist nicht unbedingt einfach zu lesen. Trotzdem gibt es ein Happy End bei dieser ganzen Geschichte. Ein tolles Happy End. Aber beantwortet es alle Fragen? Nee. Aber es weitet deinen Blick. Du merkst, dass es keine leichte und einfache Antwort auf diese Frage gibt. Aber es kommt der Kranke und seine Gefühle und seine Gedanken kommen zum Tragen. Denn Hiob redet auch dort sehr viel und macht seinem Herzen Luft. Wie geht es ihm? Wie leidet er darunter? Welche Gedanken macht er sich darüber? Das geht so weit, dass er sagt, ich wäre am liebsten gar nicht geboren. Das ist für diejenigen, die eine einfache Antwort haben, sehr hilfreich, sich in denjenigen hineinzuversetzen und zu sagen, so, damit ich mich hineinfühlen kann, damit ich auf ihn eingehen kann, damit ich Barmherzigkeit habe, damit ich nachfühlen, ein Stück weit nachfühlen kann, wie geht es dem eigentlich? Für den ist das gedacht. Und dann diese einfachen Antworten, diese Lebensweisheiten, die wir manchmal so haben, so einfache, schlichte Antworten, die aber zum Teil sogar richtig sind. Vieles Richtige wird von den Freunden an Hiob gesagt. Ganz vieles Richtige. Aber es ist in dem Moment nicht die Wahrheit für Hiob. Ja? Manches, was wir als richtig erkennen, heißt nicht unbedingt, dass es die Wahrheit für denjenigen. Und deswegen sollten wir vorsichtig sein mit vorschnellen und einfachen Antworten. Aber es weitet unseren Blick. Was gibt es eigentlich alles für Gründe, zum Beispiel auch, warum wir krank sind? Ja, wenn ich ohne Gott lebe, wenn ich in Sünde lebe, dann kann das ein Grund für Krankheit sein. Das stimmt. Ob das bei Hiob der Fall war, können wir da nachlesen. Ich erzähle euch nicht alles vorher. Vielleicht kommt ihr darauf, den Hiob mal zu lesen. Und es reicht nicht, den einmal zu lesen. Ich habe den zigmal gelesen, damit ich ein bisschen was davon verstanden habe und in diese Gedankengänge hineingekommen sind, die uns da mitgeteilt werden. Und das ist das, was ich so besonders finde, auch an der Bibel. Ich lese sie nicht einmal und weiß alles. Das Buch Hiob macht deutlich, dass es so vielfältig ist und so auch nicht so platte Antworten gibt, sondern dass es im Grunde genommen auf unsere Lebenswirklichkeit eingeht, denn die ist auch nicht platt und einfach. Sie ist schwierig. Unser Leben ist nicht einfach, oder? Meine, kompliziert, so meine ich. Und es gibt nicht für jeden die gleiche Antwort. So, und deswegen stehen auch in der Bibel nicht einfach so platte Antworten drin, sondern ich finde das, was für mich dran ist und ich kann es da finden. So. Nochmal ganz kurz zu Hiob. Was ich bei Hiob gelernt habe aus diesem Buch. Zwei Erkenntnisse. Es gibt sicherlich noch mehr, aber die zwei will ich euch weitergeben. Einerseits, es lohnt sich, Gott zu vertrauen. Egal wie es dir geht, egal was um dich herum ist und passiert und egal was andere über dich sagen. Es lohnt sich, an Gott festzuhalten. Und das ist das Tolle. Hiob hat sich an Gott festgekrallt. Mit all den Zweifeln, die er an Gott hatte, all den Vorwürfen, die er auch an Gott hatte. Und er hat sie ihm gesagt, er hat mit Gott geredet, er hat sie ihm vor die Füße geworfen. Und Gott hat geantwortet. Er war nicht mit allem einverstanden, was Hiob ihm gesagt hat, aber er hat ihm geantwortet. Und das ist es, an ihm festhalten, auch wenn ich ihn nicht verstehe. An ihm festhalten, auch wenn ich alles um mich herum nicht verstehe. Und dann werde ich gerettet. Dann werde ich Halt finden. Dann komme ich zu dem, was ich brauche. Und das Zweite, das ist das eine. Das Zweite ist, Gott mutet uns manchmal Dinge zu, die wir nicht verstehen. Und er gibt uns auch nicht immer gleich eine Antwort darauf. Warum, wieso, weswegen. Hier kriegen wir so ein bisschen Einblick, obwohl wir auch das nicht wirklich in der Tiefe verstehen. Warum hat Gott das gemacht? Gottes Gedanken sind so viel höher als unsere Gedanken, dass wir nicht in der Lage sind, diese Gedanken wirklich bis in die Tiefe hinein zu ergründen und zu verstehen. Aber er gibt uns Einblick da hinein und fordert uns heraus, uns damit auseinanderzusetzen. Und das letztendlich macht die Bibel aus. Die Bibel ist ein Gesprächsangebot Gottes an uns, uns mit Dingen zu beschäftigen, uns damit auseinanderzusetzen. Und er redet mit uns dazu. Und wenn wir ihm antworten, wenn wir ihn fragen, dann redet er durch die Bibel. Nicht nur durch die Bibel, aber auch durch die Bibel. Er gibt keine platten Antworten, er fordert uns zum Gespräch heraus. Und das ist oftmals so viel besser, mit einem Kranken nur die Frage zu beantworten, warum bin ich krank, wird ihm nicht weiterhelfen. Ich muss ihn auf andere Gedanken, auf weiterführende Gedanken bringen. Bleib nicht an deiner Krankheit hängen. Konzentrier dich nicht auf deine Krankheit, sonst wirst du depressiv. Ja? Sondern bekomm auch andere Gedanken. Und sag, es gibt zum Beispiel eine Lösung. Ja? Und selbst wenn es diese Lösung nicht gibt, halt trotzdem an Gott fest, er hält dich. So, für mich war eine Sache, Gott mutet uns manchmal Dinge zu, damit wir reifen. Und in diesem Fall tatsächlich auch, dass wir zu Gott finden und uns mit ihn persönlich kennenlernen. Hiob hat durch dieses Leid, was er erfahren hat, Gott persönlich kennengelernt. Er kannte Gott von Weitem, vom Hörensagen, sagt er selbst. Ja, ich habe mal von ihm gehört und er hat sich entschieden, ihm zu folgen und an ihm festzuhalten. Aber durch dieses Leid hat er ihn persönlich kennengelernt und mit ihm persönlich geredet. Und da sagt er, jetzt verstehe ich. jetzt habe ich dich von Angesicht gesehen. Also wirklich, erlebt, wie du eigentlich bist. Er hat die Liebe Gottes, die Fürsorge Gottes erfahren. Trotzdem ihm Gott dieses Leid zugemutet hat. Komisch, ne? Liebe und Leid, passt das zusammen? Ja. Wir reifen durch Leid. Und Gott mutet uns nicht mehr zu, als wir tragen können. Er mutet uns kein Leid zu, um uns zu kaputt zu machen, um uns zu zerstören, sondern immer zum Aufbauen, zum Reifen, zum Weiterentwickeln. Gott liebt uns. So, deswegen hat er uns auch sein Wort gegeben. Dieses Beispiel von Hiob ist natürlich nur eins, aber es macht deutlich, dass es nicht einfache Antworten gibt. Aber dass die Bibel mir auch heute noch was zu sagen hat. Und es gibt so viele andere Fragen, das weiß ich, aber du findest nicht immer genau die Antwort. Aber Gott redet mit dir und hat eine Antwort für dich. Er stellt nicht einfach nur Regeln auf. Denk mal daran, was ich vorhin vorgelesen habe im Wort Gottes. Es bringt dich dazu, bringt dich auf den richtigen Weg und er zieht uns zu einem Leben, das Gott gefällt. Es verändert unser Herz. Wir sind in der Lage, wir wollen und wir können ihm dienen, wenn wir uns damit beschäftigen. Es gibt noch so viel mehr zu sagen über die Bibel. Ich möchte euch ermutigen, nicht nur ermutigen, viel mehr eigentlich. Es euch wärmstens ans Herz legen, dass diesen Schatz zu entdecken, auch wenn er zu Anfang vielleicht gar nicht als Schatz aussieht, aber es ist ein Schatz. Setz dich damit auseinander, rede darüber, rede mit deinen Nachbarn, rede miteinander darüber, weil es ist ein riesengroßer Schatz. Und ich sage dir nicht, lies jetzt jeden Tag mindestens ein Kapitel. Ich mache das nicht unbedingt nur ein Kapitel, sondern ich habe einen Bibelleseplan, systematisch durch die Bibel lesen, einmal im Jahr. Ob du das schaffst, das ist nicht die Voraussetzung. Hauptsache, du zapfst die Quelle des Lebens an und liest da drin. Dann wird sie dir Leben bringen. Dann wird sie dir Jesus vor Augen führen, dann willst du den Glauben an Jesus haben. Je mehr ich mich mit anderen Nachrichten beschäftige, desto mehr nimmt mein Glaube ab. Ehrlich, habe ich wirklich festgestellt, je mehr ich mich mit anderen Dingen beschäftige, nimmt mein Glaube ab. Aber wenn ich an der Bibel dranbleibe und da lese, nimmt mein Glaube zu. Ich habe wieder vor Augen, was Gott tut. Wie mächtig Gott eigentlich ist. Vorhin beim letzten Lied habe ich so gedacht, was singen wir da eigentlich? Die Schöpfung singt und preist dem Herrn. Mal ganz ehrlich, wenn ich jetzt kein Christ wäre, dann würde ich das mal in Frage stellen und sagen, wo preist die Schöpfung eigentlich den Herrn? Wir machen überall die ganze Natur kaputt. Ja? Und auf der Erde herrscht Krieg und sonst. Also wo preist eigentlich die Schöpfung den Herrn? Diese Frage zu stellen, also sag ich mal, als Nicht-Christ zu sagen, so, ich gucke mir das mal an, sag mal, sind die alle bescheuert, die Christen? Was singen die da eigentlich? Sind die eigentlich vollkommen fern von jeder Realität? Nee, sind sie nicht. Sie glauben an den lebendigen Gott, der nicht jedem sichtbar ist, aber sie glauben an den lebendigen Gott und es ist wahr. Es ist wahr. Die Schöpfung preist den Herrn, auch wenn das nicht jeder sieht. Und die ganze Welt soll den Herrn loben und das wird geschehen, auch wenn es im Moment jetzt nicht der Fall ist. Aber es wird geschehen, weil der Herr ist gut und mächtig und lebendig. Genau, so, und das steht hier drin. Und dort erleben wir ihn, dort begegnen wir ihm. Darum, nimm das als den Schatz, der es ist und nimm ihn zu dir. Amen.